Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Und zugeschaltet aus unserem Außenstudio im fernen Süden ist wieder mein Kollege Felix Petruschke. Hi Felix.
Servus Philipp.
Ja, sie galten lange als ungeschlagene Rising Stars an der Börse. Die großen Tech-Unternehmen wie Facebook, Mutter Meta, Amazon und Tesla. Die glorreichen Sieben, wie Big Tech auch genannt wird, bringen zusammen gut 13 Billionen Euro Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage und sind damit gut viermal so groß wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Anlegern haben sie in den letzten Jahren zuverlässig satte Renditen beschert. Die Frage ist nur, wird das auch so bleiben? Abenteuerliche Bewertungen, hohe Zinsen und stockende Geschäfte machen manchen von ihnen das Leben schwerer. In dieser Episode sprechen wir darüber, ob jetzt wirklich der Börsenboom von Big Tech endet und bei welchen Aktien Anleger lieber vorsichtig sein sollten. Ja, Felix, Big Tech ist, glaube ich, aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Also wenn ich mal gerade hier so ein bisschen meinen Blick durchs Studio schweifen lasse, ich habe ein Microsoft Laptop mit sämtlichen Office-Programmen, da liegt ein Apple iPhone herum und bei dir wird es wahrscheinlich das Gleiche sein, nur dass vor der Bürotür noch ein fetter Tesla wahrscheinlich auf dich wartet, oder?
Immer diese München-Klischees, Philipp, du musst aber nicht aufpassen mittlerweile.
Ja, und ich fahre mit meiner alten Opel Corsa-Möhre durchs Ruhrgebiet, ne?
Ich wäre eher so der Cybertruck-Typ und so, da kannst du dir wunderbar den Weg freiräumen im Münchner Stadtverkehr. Da ist der Vorteil von diesem Monstrum, glaube ich. Aber nein, wie du sagst, man muss jetzt, glaube ich, nicht die Sachen immer gleich in Reichweite haben. Man ist ja auch manchmal viel indirekter an diesen Unternehmen beteiligt. Also ich habe vorhin nochmal geschaut, also mein typischer Basis-ETF ist ja der MSCI World Socially Responsible. Und da ist eben die drittgrößte Position schon Tesla.
Auto, aber immerhin teilweise Tesla-Aktien hast du.
Genau, einen kleinen Anteil an dem Tesla Model S habe ich vielleicht. So. Ja, und die ersten zwei Positionen sind eben Nvidia und Microsoft, also auch wieder Big Tech. Und das wird eigentlich bei dir jetzt nämlich nicht anders sein, Philipp.
Ja, ich glaube, das geht jedem so, der irgendwie an der Börse aktiv ist. Also die meisten sparen ja über den MSCI World, haben wir schon oft besprochen. Da sind halt vor allem die großen Tech-Dickschiffe drin. Und deswegen ist halt die Entwicklung von Tech-Aktien letztlich für jeden Anleger halt total relevant, weil sich direkt im Portfolio halt widerspiegelt. Und ja, deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen auch darüber sprechen, wo stehen denn die Tech-Aktien, wo stehen Meta und Co. Vor einigen Wochen wurden ja auch viele Quartalszahlen veröffentlicht, die ja auch von der Börse mehr oder minder gut aufgefasst worden sind. Und da wollen wir einfach mal schauen, wie ist so der Stand der Dinge und vor allem, ja, wie geht's denn jetzt da weiter? Man darf ja nicht vergessen, dass die ganzen großen Tech-Unternehmen Billionenbewertungen ja teilweise auch haben. Und da die Frage ist, wie viel Wachstumsfantasie ist da noch angebracht? Wie viel Musik ist noch drin? Und da haben wir uns jetzt mal von den glorreichen Sieben allerdings nur fünf ausgesucht, muss man ja sagen. Ne, weil wir haben Microsoft und Nvidia jetzt mal rausgelassen, weil wir die im Podcast schon so oft besprochen haben. Also Microsoft haben wir echt schon ziemlich gebauchpinselt so an der einen oder anderen Stelle. Nvidia haben wir auch mit Jan Beckers zum Beispiel, Fondsmanager, ausführlich besprochen, dass da, wenn alles gut geht, tatsächlich noch etwas Musik drin ist, weil die ganze KI-Revolution ja so langsam ankommt und wir zuletzt ja auch gesehen haben, dass die Quartalszahlen ziemlich gut waren, die immer Umsatz und Gewinn gesteigert haben, auch ziemlich ordentlich und man da so ein bisschen in diese sehr hohe Bewertung reinzuwachsen scheint. Und deswegen haben wir jetzt die beiden Aktien mal rausgelassen. Aber wir wollten uns ja noch mal ein bisschen anschauen, wie liefen denn die anderen fünf Aktien? Also einmal so der große Rundumschlag in der Tech-Welt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
durchaus auch mit einem kritischen Blick natürlich. Und wir würden anfangen mit einer Aktie, die uns beiden ein wenig fremd ist, oder zumindest mit einem ein wenig Fremdellen, würde ich sagen, Philipp, nämlich der Meta-Aktie.
Warum fremd? Also ich glaube, jeder, gerade du als alter Mann, bist doch bei Facebook, und ich werde auch weiterhin Meta konsequent Facebook nennen, um es mal auf den Punkt zu bringen, diese Namensumwandlung, die ja vor ein paar Jahren halt stattfand, aus Gründen, auf die wir gleich auch nochmal eingehen, die trage ich nicht mit.
Ich bin nicht mehr bei Facebook, schon lange nicht mehr.
Hast du dich abgemeldet?
Ich habe mich abgemeldet, ja. Ich fand's früher schon irgendwie ziemlich nervig und mittlerweile nur noch so bevölkert von Eltern und Großeltern. Also will man ja eigentlich nicht mehr bei seinem Freundeskreis haben oder zumindest nicht dauernd was von ihnen mitbekommen.
Das grenzt schon fast an Altersdiskriminierung hier. Ja, aber man muss ja auch noch sagen...
privaten Umkreis wollte ich jetzt sagen. Es wollte jetzt nicht altersdiskriminieren.
Ja. So, aber Meta ist ja mehr als Facebook mittlerweile. Die haben sich ja in den letzten Jahren ziemlich viele Plattformen einverleibt, ne? Also WhatsApp, Instagram gehört dazu. Also die sind ja schon etwas breiter aufgestellt und müssen sie ja auch aus den genannten Gründen, weil gerade die ältere Generation gerade Facebook ja kapert und man sich ein bisschen aufstellen muss dann halt, um weiterhin größere Teile der Digitalnomaden abzugreifen. Und jetzt schauen wir uns auch mal ganz kurz an, ja, was passiert denn so gerade bei Meta oder Facebook, wie die Alteingesessenen weiterhin sagen. Und da sind ja erstmal die Zahlen, die ja Meta neulich präsentiert hat, gar nicht so schlecht, ne? Also Umsatz zog kräftig an um ein Viertel, der Gewinn verdreifachte sich, insbesondere dank der Kosteneinsparungen, ne? Also die Älteren werden sich erinnern, dass ja Facebook bzw. Meta ziemlich viele Leute vor die Tür gesetzt hat, wie viele andere Tech-Unternehmen auch. Viele Büros wurden dicht gemacht, also man hat da echt drastisch halt die Kosten gesenkt, und das drückt sich jetzt dann halt durch auch steigende Zahlen halt aus.
Ja, und die Aktionäre fanden es super. Also im letzten Jahr hat die Aktie rund 120% nach oben ausgebrochen. Das ist eigentlich ein ganz ordentliche Rendite, Philipp. Und jetzt kann man noch die Ankündigung...
Auch in diesem Jahr muss man ja sagen, ne? Wenn man einfach mal guckt, year-to-date, ne? Dann sind wir bei plus 30% wann habe ich die Daten rausgezogen? 7. Februar, also sind jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon ein bisschen älter, aber ist dann halt unter den großen 7 halt der zweitbeste Wert. Ne? Also da kam auf jeden Fall deutlich was zu.
Liegt eben auch daran, dass eben jetzt ja Meta mit der Ankündigung überrascht hat, erstmals eine Dividende zahlen zu wollen.
2 Dollar pro Anteilsschein, ne?
Genau, und noch Aktien zurückzukaufen im Wert von 50 Milliarden Dollar. Das hat natürlich den Aktienkurs erstmal wieder noch ziemlich befeuert.
Ich meine, ist ja klar, wenn weniger Aktien in Umlauf sind, dann steigt halt im Idealfall der Wert meiner Aktie. Hinzu kommt diese Aussicht auf eine Dividende, die ist natürlich auch ganz nett. Ne? Also US-Aktien, die zahlen meistens halt quartalsweise halt aus, also 50 Cent beziehungsweise 50 Cent pro Quartal wären das halt in dem Fall. Und ja, das ist natürlich für Anleger eine schöne Sache, dass ich jetzt nicht nur auf Kursgewinne spekulieren kann bei Meta, sondern halt auch auf Dividendenauszahlungen. Und das zeigt so ein bisschen für mich auch, dass also Big Tech von in Anführungsstrichen Spekulationswerten, was sie eigentlich nicht mehr sind, hin zu normalen, in Anführungsstrichen, Aktien halt entwickeln. Also
zu etablierten Playern, ja. Also dabei ja ganz... Bei uns beim Ressort eigentlich ganz spannende Diskussion, ob da jetzt die Luft vielleicht wirklich raus ist bei Meta, wenn sie sagen, okay, wir zahlen Dividende, wir halten quasi die Aktionäre so ein bisschen bei der Stange, aber bitte erwartet jetzt nicht für den nächsten Jahr nochmal ein gigantisches Kurswachstum. Und man merkt vielleicht damit, dass auch Meta da die Sorge hat, diese Wachstumserwartungen, die man in den letzten Jahren aufgebaut hat, vielleicht nicht dauerhaft erfüllen zu können.
Ich meine, das ist halt so eine Grundsatzfrage, die ich mir als Anleger auch stellen muss. Bin ich eher so Kategorie wirklich krass Wachstum oder auf Qualitätsaktien eher zu setzen? Und da sieht man ja schon, dass da so ein kleiner Turnaround gerade stattfindet, wobei man da auch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen muss, weil ja, Meta ist ein großes Unternehmen mit einer fetten Marktkapitalisierung. Aber da kommen ja auch so ein paar Probleme auf Meta jetzt zu, die man, glaube ich, als Anleger jetzt nicht außer Acht lassen sollte. Ne? Also ne, da hast du auf einmal diese Klagen von rund 30 US-Bundesstaaten, ne, wegen fehlender Jugendschutzbestimmungen. Da gibt's ja immer wieder Eltern, die sagen, okay, mein Kind hat jetzt irgendein Video bei Meta gesehen, auf Instagram gesehen und hat sich eine Tüte über den Kopf gezogen und ist erstickt, wie wir es auch bei TikTok kennen, so, ne? Und das
muss man so hart sagen, Philipp. Also da gibt es einen Zusammenhang, gibt es Fälle, die dann in Selbstmord geendet sind. War jetzt ja auch, glaube ich, eine Anhörung im US-Senat, also wo das besprochen wurde und wo auch Mark Zuckerberg sich ja rechtfertigen musste eigentlich.
Ja, der hat da auch so ein bisschen gesagt, okay, ist alles schlimm, aber wirkliche Schritte sind da bislang ja nicht abzuleiten. Das kann dann für Microsoft ja auch ganz schön teuer werden. Also da sind schon Milliardenstrafen zu befürchten letztlich, ne?
Ja, sieht man ja an anderen Börsenkonzernen, dass die amerikanische Justiz vielleicht ein wenig manchmal sprunghaft reagiert und manchmal auch mit vielen Prozessen erstmal irgendwie durchgehangelt werden muss. Aber wenn es dann mal quasi die ersten Gerichte die Strafen aussprechen kann, das wird wirklich sehr, sehr, sehr drastische Strafen zur Folge.
Wobei da, ich frage mich da immer, ja, wie viel Verantwortung hat dann letztlich ein Unternehmen und wo sind da die Eltern in Charge? Also
du kannst jetzt deine Eltern auch nicht quasi beim bei Facebook, Instagram quasi hinter dir sitzen haben und dann irgendwie so.
Eltern haften für ihre Kinder, heißt es doch immer.
Ja, am Spielplatz und selbst da würde ich sagen, das ist noch ein wenig fragwürdig. Also kannst ja nicht drin.
Ja, aber.
Bist du auch schon so auf Helikopterelternmäßig?
Nein, überhaupt nicht. Außerdem, wenn meine Tochter, die jetzt bald ein Jahr alt wird, schon bei Instagram und Co. rumhängt, dann würde ich mir ganz große Gedanken machen. Aber weiß ich nicht, ich finde, da wird dann teilweise auch ein bisschen zu viel dann verlangt von Unternehmen, dass sie gegen manche Sachen vorgehen, Hate Speech und so weiter. Ja, aber ja, das ist schon eine schwierige Sache, wie man da halt einen Algorithmus baut, der gewisse Sachen halt runternimmt. Und ja, man kann die Menschheit auch nicht komplett vor der Dummheit der Menschheit schützen, glaube ich.
Das ist jetzt eine fast philosophische Frage.
Ja, genau. Wir gehen mal wieder eher zu den Finanzthemen rüber.
Also die Frage ist halt, Philipp, ja, kann Meta eben die Leute bei auf seinen Plattformen halten? Ich meine, die Konkurrenz ist ja da. Wir haben Facebook angesprochen, das jetzt nicht mehr ganz so sexy ist für zumindest Jüngere. Instagram hat das quasi aufgefangen. Bleibt die Konkurrenz jetzt auch? WhatsApp hat Konkurrenz bekommen durch verschiedene Messenger-Dienste. Ich selbst bin
ja dabei. Die setzen sich aber auch nicht so durch, also Telegram.
Signal, noch nicht, aber also, es kann schnell gehen dann. Also ja.
Gut, aber was, glaube ich, ganz wichtig ist bei Meta, und das drückt sich ja in dem Namen aus, der ja vor einigen Jahren geändert worden ist, ne? Die wollen ja jetzt die Nutzer ins Metaverse bringen, ne? Also, das war ja so vor ein paar Jahren so der große Hype, so eine digitale Welt, ein bisschen wie bei
Pippi Langstrumpf, ich baue mal meine Welt, wie sie mir gefällt.
Nee, nicht Pippi Langstrumpf, bei den Sims oder Sim City oder wie es auch hieß. Second Life, so hieß das doch. Dieser große Hype, den es da Ende der 90er, Anfang der 2000er gab. Ich hocke jetzt da in meinem, alle hocken zu Hause und sprechen dann trotzdem übers Internet zusammen und rennen als irgendwelche komischen Avatare durch die Gegend. Das ist ja schon so der Traum, den Meta da gerade verfolgt und die große Hoffnung, dass man da die Leute bei der Stange hält. Da wurden ja auch viele Milliarden reingepumpt in dieses Projekt und ja, wie gesagt, allein die Namensumwidmung zeigt halt, dass das halt das große neue Ding werden soll. Ich persönlich bin da im Ehrlichsten maximal skeptisch. Ich halte das für eine relativ abenteuerliche Idee, dass man jetzt den ganzen Tag zu Hause rumhängt und durch diese digitale Welt stapft. Aber gut, Mark Zuckerberg glaubt daran, hat auch schon damals ja eine Abstrafung bekommen, als dann die ersten Avatare veröffentlicht wurden und die absolut bescheuert aussahen, haben auch die Aktionäre gesagt, was ist das denn für ein Mist? Und es ging erstmal nach unten. Also ich bin da, was die weiteren Wachstumsansichten zum Meta ausgeht, relativ skeptisch. Ich glaube, da ist jetzt gerade so ein Peak erreicht. KGV ist ja auch absolut moderat mit 23, muss man sagen. Aber große Sprünge, wie man jetzt den Gewinn weiter steigern wird, ja, die sehe ich da gerade irgendwie nicht so ganz.
Würde ich mich anschließen und damit machen wir mal einen Haken dran an Meta, würde ich sagen, und kommen zum nächsten großen Tech-Unternehmen, nämlich die Firma mit dem Apfel.
Nicht Pink Lady, meinen Favoritenapfel, um mal ein bisschen Werbung zu machen, sondern Apple natürlich. Der größte Smartphone-Hersteller der Welt, zweitwertvollstes Unternehmen der Welt. Die bringen ja allein knapp 3 Billionen Euro auf die Börsenwaage, also ein richtiges Dickschiff. Und ja, zuletzt haben die auch einen Umsatzplus halt gemacht, 2%, ganz okay. Aber was halt richtig die Aktionäre schockiert hat, war halt dieser Rückgang am chinesischen Markt. Also minus 13% haben sie in China gemacht. Und ja, das war aber schon so ein bisschen abzusehen, glaube ich. Also wir haben ja schon seit einigen Monaten gesehen, dass halt die Nachfrage nach Apple-Produkten in China halt rückläufig ist, was ja ein Problem ist, weil China ein riesiger Markt und Apple kann da nicht mehr so ganz Fuß fassen. Das ist natürlich schon hochproblematisch.
Ja, hat eigentlich auch ein wenig mit dem Handelskonflikt zu tun, dass die Chinesen auch eher darauf getrimmt werden, heimische Produkte zu kaufen.
Oh, ich hab ein Xiaomi hier rumliegen, mein privates Handy. Wirklich furchtbar.
Bist du hier Keine Schleichwerbung, sondern Kritik einflechten. Philipp, ja, wunderbar.
Ist auch keine Schleichkritik, sondern offensichtlich. Also nie was Schlimmeres gehabt, aber gut.
Aber wie du sagst, also China ist eigentlich einer der größten Wachstumsmärkte für Apple. Wenn es da jetzt quasi schwierig wird, merkt das die Firma schon sehr, sehr schnell. Dafür muss man sagen, wird Indien gerade wichtiger für Apple und da läuft das eigentlich relativ gut. Also sie haben schon noch Möglichkeiten, das auszubalancieren und es ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt quasi von heute auf morgen ein Kompletteinbruch erfolgt.
Nee, das nicht. Und auch insgesamt, wenn man sich Apple mal anschaut, die haben halt ihre Jünger, die jedes Jahr vor den Apple Stores rumstehen und sich das nächste iPhone für 5 Millionen Euro kaufen, das aber irgendwie auch nicht viel mehr kann als das alte. Es gibt dann
das wird das Problem. Also es kommt jetzt nicht so viel Neues nach in den letzten Jahren. Gell?
Ja
also,
gut, die arbeiten jetzt an diesen Virtual Reality Brillen, aber ob das jetzt so der große Zünder wird für weiteres Wachstum.
Jetzt sind wir bei den Smartphones, aber die Vorstellung, dass da nicht mehr so viel nachkommen kann. Also die können jetzt schon also die meisten Sachen gut. Man kann jetzt immer noch ein bisschen was nachbessern, vielleicht was die Kameras angeht oder so die Schnelligkeit, aber der ganz große Quantensprung ist da wahrscheinlich nicht mehr zu erwarten.
Und das zeigt sich ja auch gerade so in der Entwicklung. Also mit einem KGV halt fürs laufende Jahr geschätzt, muss man sagen, genau wie gerade bei Meta, sind wir bei so einer 28. Das ist jetzt für einen Tech-Wert nicht sonderlich hoch natürlich, auch kein Schnäppchen. Ja, aber man sieht da auch schon, dass da viel eingepreist ist und auch die Aktienentwicklung, die ist ja bei den Tech-Unternehmen ziemlich unterschiedlich. Ne? Also da sind wir auf Jahressicht bei einer Apple von 22%. Ja, das ist jetzt nicht mehr so der große Sprung und angesichts dessen, was dann Apple schon erreicht hat mit 3 Billionen Euro Börsenwert und eine gewisse Marktdominanz, wie viel da noch zu holen ist, bin ich auch skeptisch. Also auch in dem Fall würde ich sagen, ja, da habe ich eine gute Aktie, wenn ich schon drin bin, aber so die Fantasien auf so die ganz, 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 ganz großen Sprünge mit 100% plus, die wir da gesehen haben in den letzten Jahren, ich glaube, da muss ich mir auch nicht mehr zu große Fantasien machen.
Nee, aber der größte Vorteil, finde ich, an Apple ist eben ihr Servicegeschäft. Also quasi, sie machen ja einen Großteil ihrer Umsätze mittlerweile einfach damit, dass sie jetzt ältere iPhones irgendwie warten oder eben vermieten, verleihen, Updates drauf spielen. Das ist ja quasi so ein Kundenstamm, der so schnell nicht abschmelzen wird, weil du kennst es ja selber, Philipp, wenn ich ein iPhone habe oder noch ein Apple-PC, bin ich quasi in diesem ganzen Universum schon gefangen. Es ist ziemlich umständlich, da wieder rauszukommen, wieder auszusteigen, wenn du mal drin bist. Aber ist ja wirklich so, mein iPhone liegt dir gerade daneben. Ich finde es zwar viel zu teuer, muss ich sagen, aber ich bin auch ganz zufrieden, so wie es funktioniert. Und Thema Datenschutz, da hat, denke ich, Apple einen Vorteil gegenüber anderen Modellen.
Okay, gut. Gehen wir mal zu einem anderen Unternehmen, was nicht bei dir draußen vor der Bürotür steht, wie wir gerade schon gelernt haben, nämlich Tesla. Ist ja so eines der großen Hype-Unternehmen ja auch, große Fanbase. Wenn man einmal bei Twitter was Böses über Tesla schreibt, kommen direkt die ganzen Fanboys, wohlgemerkt Boys, und pöbeln ein bisschen rum. Und zu Tesla hat uns ja auch eine Frage erreicht bei unserer Sonderfolge, die wir letzte Woche aufgenommen haben. Hat es leider nicht mehr mit reingeschafft aus Platzgründen und weil wir eh diese Tech-Folge geplant hatten. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen mal auf Tesla ein und da war ja die Frage, ja, was kann denn bei Tesla noch kommen? Kann Tesla noch in seine aktuell ziemlich hohe Bewertung von einem KGV von um die 60 reinwachsen?
Ja, also KGV von 60 bedeutet eben, die Börse bedeutet Tesla mit 60 Jahresgewinnen, was dann schon ein Wort ist. Und jetzt im Gegensatz zu den anderen Tech-Konzernen, muss man sagen, ist Tesla schon ein Sonderfall, weil dieser Konzern lebt eben schon davon, wie viele Autos er jetzt hart verkaufen kann, Philipp. Und auch da muss man sagen, ist jetzt im letzten Jahr so ein bisschen die Nachfrage nicht eingebrochen, aber sie ist schwächer geworden.
Also Musk hatte ja mal, also der große Elon, der hatte ja mal Ziel ausgerufen, 50% pro Jahr zu wachsen. Ja, lange ging es gut und die haben ja auch zum ersten Mal einen Gewinn vor ein paar Jahren gemacht, was ja auch viele gesagt haben, oh, Tesla wird niemals die Gewinnschwelle überschreiten. Ist dann ja doch passiert. Man muss aber sagen, dass jetzt zum Beispiel der Umsatz im letzten Quartal langsamer anstieg, als alle erhofft hatten. Der operative Gewinn, der brach tatsächlich auch ein und die Marge halbierte sich. Also wir sehen halt, Tesla ist weniger profitabel als noch in vorangegangenen Quartalen. Und was auch ziemlich aufhorchen lässt, ist, dass Musk halt auch keine Absatzziele mehr für 2024 halt kommunizieren will. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Wir sehen halt, dass auch die Preise von Tesla-Modellen halt zurückgehen, was mich als Käufer vielleicht freut. Aber natürlich aus Aktionärsicht ja schon so ein Warnsignal ist. Also wir sehen da halt eine eine schrumpfende Nachfrage. Gleichzeitig boomen halt andere E-Auto-Bauer, gerade im chinesischen Bereich, also BYD, NIO, die ziehen ja alle gerade kräftig an, während Tesla halt so ein bisschen halt zurückgeht.
Ja, der Pionier ist erwachsen geworden, muss man sagen, und die Konkurrenz hat mittlerweile aufgeholt. Also es ist fraglich, wie treu die Fangemeinde ist und sagt, ich hatte jetzt irgendwie schon vor 5 Jahren Tesla gekauft, war super zufrieden, kaufe mir den nächsten oder steige ich jetzt ein. Wenn ich jetzt sagen kann, gut, der Hyundai oder der NIO, die jetzt rauskommen sollen, sind eigentlich auch ganz okay. Da siehst du einfach, Konkurrenz wird härter, auch so ein bisschen, es scheint auch ein bisschen, diese Musk-Hype scheint aus meiner Sicht ein wenig vorbei zu sein. Also ist auch nicht mehr die Hoffnung da, dass jetzt irgendwie Tesla
ja,
jetzt
viel verbockt hat, ne? Also auch viel verbockt zu hat, auch hohe Erwartungen teilweise erfüllt, ja. Dann noch die ganze Sache mit Twitter und komische Ansichten, die er bei Twitter dann eben auch halt von sich gibt, ne? Also ja, aber
ist ja noch die Frage, wie viel Zeit er noch bei Tesla so reinsteckt, neben seinen ganzen anderen Aktivitäten. Tesla ist eben sehr mit dem Namen Musk verbunden, wenn man da irgendwie merkt, dem Typ ist noch eine Schraube mehr locker geworden, ist das vielleicht die Frage, ob dann nicht doch ein paar Leute dann sagen, okay, jetzt langt's mir und tue ich meine Gemüte mitnehmen.
Ja, und jetzt ganz davon abgesehen, auch wenn man sich die Entwicklung anschaut von Tesla, ist jetzt auch so, ja gut, es stagniert halt, geht teilweise zurück und da ist schon fraglich, inwieweit Tesla in diese wirklich hohen Gewinnabsichten, in diese Gewinnerwartungen hineinwachsen kann. Und das sehen wir halt auch an der Börse. Also alle 6, also von den 7 Tech-Stars, die wir so haben, sind 6 gewachsen und Tesla läuft halt dagegen den Trend. Also auf Jahressicht -5%, das einzige große Tech-Unternehmen, was ein Minus gemacht hat und seit Jahresbeginn sogar -1/4. Also vollkommen anders als die anderen glorreichen 7. Und da ist schon die Frage, wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen, ob Tesla dann wirklich noch zu den glorreichen 7 gehört.
Ja gut, ganz so schnell werde ich jetzt noch nicht anzählen. Philips, macht man ja auch Personalisten, glaube ich, die letzten 5 Jahre war das so ein Volkssport, dass man sagt, Tesla ist viel zu hoch bewertet und VW tut eigentlich viel mehr Autos verkaufen als Tesla, hat es immer geheißen, und der Aktienkurs ist irgendwie nur ein Fünftel so groß. Das hat zwar alles gestimmt, nur hat das dann am Ende doch auch niemanden interessiert. Also
weil auch die Wachstumszahlen von Tesla an sich auch in Ordnung und gut waren, ja, weil jetzt dreht sich das Blatt halt so ein bisschen, ne?
Okay, jetzt haben wir bei 3 Aktien ein wenig rumgemäkelt, würde ich sagen, Philipp.
Aber
jetzt,
es gibt auch was Gutes, ne?
Jetzt kommen wir zum Schluss noch ein bisschen zu 2 Aktien, wo wir sagen, okay, da läuft es eigentlich ganz gut und da glauben wir auch, dass es weiter ganz gut laufen wird. Das ist leider, fangen wir mal leider an, Amazon. Ich finde den Laden
warum
ziemlich,
leider?
Ich finde den Laden ziemlich furchtbar, muss ich sagen. Aber gut, er liefert
du, mir. Du halt gehst also immer zu Tante Emma um die Ecke und kaufst deine Sachen.
Tante Emma nicht, muss ich sagen, aber ich kaufe extrem wenig bei Amazon ein. Und ich muss auch sagen, ich habe noch nie verstanden, warum ich jetzt mein Buch, DVD, Kopfhörer, die ich mir gerade bestelle, warum die jetzt innerhalb von 12 Stunden da sein sollen oder in 3 Tagen. Das so dringend bin ich
ja,
da.
So schnell sind sie auch nicht mehr, um ehrlich zu sein, aber ich finde es immer noch bequem, wenn man, egal. Reden wir nicht über unsere Konsumentscheidung, sondern mal ein bisschen über die Aktie. Und da sieht man ja schon, okay, die sind bewertet mit 33, im KGV von 33 geschätzt für dieses Jahr. Das ist kein Schnäppchen und teurer als einige andere Tech-Unternehmen aus dieser Riege. Aber dafür läuft es halt ziemlich gut. Also 6% geschätzte Nettomarge haben die gemacht. Da ist auch noch Luft nach oben. Anders als jetzt zum Beispiel bei einer Microsoft, wo man sagt, okay, da ist das Wachstum vielleicht auch begrenzt. Also die haben da schon noch ziemliche Hebel. Und auch die letzten Zahlen, die waren ja gut, ne? Also Gesamtumsatz, der stieg um 14% im vergangenen Quartal, das sie jetzt vorgestellt haben. Und vor allem das Cloud-Geschäft, das ja für viele Tech-Unternehmen halt ein absoluter Hoffnungsträger ist, das schlägt da auch 13% zu. Und das Schöne ist halt, alle haben gesagt schon, okay, wird weiter wachsen. Aber diese Erwartungen, die insbesondere die Analysten hatten, die wurden dann mit den Zahlen halt auch nochmal getoppt. Also das ist ja auch immer ein ganz schönes Zeichen.
Ja, und der Trend eben zu mehr Onlinehandel, der ist ja weiterhin intakt, muss man sagen. Also da sieht man überhaupt keine Gegenmöglichkeit, dass das sich wieder umkehren sollte. Vielleicht so ein kleines Fragezeichen, was man dran setzen könnte, ist eben, dass auch Amazon, wenn nicht durch Konkurrenz herausgefordert wird, in dem Fall durch Temu, das ist dieser chinesische, ja, nochmal billig Klamottenladen.
Noch billiger als Alibaba dort, nein.
Genau, das ist, glaube ich, nur Plastikfäden zusammengesponnen, die eine Woche vielleicht halten und ganz sicher nicht gewaschen werden sollten, weil dann ist das ganze Ding verzogen. Aber die laufen eben auch gerade sehr gut und greifen ein paar Geschäftsanteile ab. Trotzdem muss man sagen, Amazon hat eben so eine Marktmacht, dass das jetzt zumindest für die nächsten Jahre keine also keine dramatische Herausforderung sein sollte.
Was ja auch noch hinzukommt, dass Amazon ja auch in andere Geschäftsfelder drängt, auch Geschäftsfelder, wo man denkt, hey, was hat denn Amazon damit zu tun? Zum Beispiel drängen die ja auch tatsächlich in den Autosektor, was viele ja gar nicht auf dem Schirm haben. Also die investieren halt in Startups, in KI-Systeme, die halt auch im Bereich selbstfahrende Autos helfen können. Jetzt kann man sagen, okay, das ist auch alles ein Hirngespinst. Viele dieser Projekte gingen ja bisher nicht gut. Wir erinnern uns an die selbstfahrenden Taxis, die irgendwo durch San Francisco irren und so ganz ins Rollen kommt das alles nicht so. Es ist eine Wette, ja. Und Amazon springt ja jetzt auch nicht mit 50% des Geschäftsvolumens drauf, sondern halt mit einem kleinen Teil, verglichen mit dem Börsenwert zum Beispiel. Aber es hilft halt für die Diversifikation. Also wie du gerade gesagt hast, da kommt so ein bisschen Konkurrenz durch andere Anbieter. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Konjunktur wirklich ein bisschen zurückgeht und Konsumenten weniger Kohle haben für die große Shoppingtour, dann ist das natürlich auch ganz hilfreich, wenn sie halt, ein zweites oder drittes Steinbein noch haben.
Ja, und Stichwort Konkurrenz. Also wenn wirklich jemand kommen sollte, so aus dem Nichts, der eine super Idee hat und irgendwie vielleicht auch Amazon gefährlich werden könnte, dann haben sie genug Geld auf der hohen Kante, um zu sagen, dann kaufen wir ihn einfach auf und tun uns das Geschäft einverleiben. Die Möglichkeit haben sie eben auch.
Genau. So, dann kommen wir jetzt mal zu der Billigaktie, in Anführungsstrichen, unter den Tech-Werten, ne? Nämlich bist du Alphabet. Die Google-Mutter ist halt mit einem KGV von 20 am günstigsten bewertet, wo man sich da schon fragen muss, okay, KGV von 20, bin ich da noch in dieser, in Anführungsstrichen, hochspekulativen Tech-Welt? Ist ja schon fast DAX-Niveau, da bist du ja teilweise bei 15.
Ja, es lief, also Alphabet, finde ich, läuft immer gerne so unterm Radar, weil die meisten nicht ganz genau wissen, Alphabet, Google, ja schön, Suchmaschine, was tun die da so eigentlich? Und ist jetzt nicht so die sexy Nachrichten irgendwie, Suchanfragen bei Google vervielfacht oder Cloud-Geschäfte vervielfacht, das ist alles so ein bisschen nicht zum Anfassen. Den Tesla, der eben schön da vor der Straße glitzert, kannst du sagen, oh wow. Möchte ich auch haben. Ich denke, das ist so ein Grund, warum das KGV noch relativ moderat ist.
Aber du hast ja auch eine richtige Cash-Cow mit dabei. Also die verdienen halt total an Werbung, ne? Und insbesondere halt durch YouTube, die Videoplattform, die ist ja ein echtes Kronjuwel letztlich für Alphabet, weil da so viel Werbung ja auch geschaltet wird und daran das Unternehmen
immer mehr
letztlich
Werbung
verdient.
Geschaltet wird, würde ich sagen, ja. Von meinem subjektiven Eindruck her.
Und es da ja auch keinen wirklichen Konkurrenten gibt bei YouTube, ne? Bei Google ja auch nicht. Also Bing hast du gehabt, dann hast du noch andere Suchmaschinen gehabt, die aber kein Mensch genutzt hatte wirklich. Also die haben da schon eine Marktdominanz und verdienen halt daran durch halt die Werbeeinnahmen. So, jetzt muss man natürlich sagen, ja, die letzten Quartalzahlen, da sind halt die Werbeeinnahmen auch teilweise zurückgegangen. Der Werbemarkt, der ist halt konjunkturell bedingt etwas schwächer als zuletzt. Und das haben Anleger dann auch abgestraft, als die Zahlen veröffentlicht worden sind. Aber insgesamt waren die Zahlen, glaube ich, echt ganz gut. Also auch Umsatz plus von 13%, Cloud-Geschäft sogar um knapp ein Viertel auch gewachsen. Schlecht ist das nicht.
Auf jeden Fall. Also ist allmählich die Frage, denke ich, wie sich das Ganze mit künstlicher Intelligenz weiterentwickelt, wer da als Sieger hervorgeht. Haben wir ja gesehen.
Ja gut, da sind ja alle mit dem Charge, ne? Also da versuchen ja alle Nvidia so ein bisschen das Wasser abzugraben.
Aber da ist eben auch die Frage, also niemand braucht die zweitbeste Suchmaschine oder den zweitbesten KI-Assistenten, da wird sich immer nur der Beste durchsetzen. Das heißt, langfristig werden da zwei, drei große auf der Strecke bleiben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Und bei Alphabet ist ja noch etwas Interessantes, was ja auch bei vielen der vorgestellten Tech-Unternehmen so ist. Die sitzen halt echt auf wirklich guten Netto-Rücklagen. Heißt also, die müssen sich
richtig
nicht...
Richtig guten? Ja, das ist noch ein bisschen untertrieben, Philipp, glaube ich.
Ja, also bei Alphabet sind es halt 100 Milliarden. Ne? Also das ist halt ziemlich komfortabel, gerade jetzt, wo die Zinsen so hoch sind. Ich meine, ja...
Ein ganzes Bundeswehr-Sondervermögen wäre das.
Die Frage, wo es besser angelegt ist. Die Zinsen, die werden zurückgehen. Keiner weiß genau wann, aber die Notenbank hat es ja schon durchsickern lassen, dass in diesem Jahr 3 Zinsschritte kommen. die Zinsen werden trotzdem erstmal auf einem höheren Niveau bleiben. Und wenn ich halt eine hohe Cashquote noch in der Rückhand habe, dann bin ich davon weniger betroffen, weil ich dann halt mich nicht unbedingt so hoch fremdfinanzieren muss, sondern halt auf eigene Mittel zurückgreifen kann. Das gilt halt für alle Tech-Unternehmen, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, dass sie jetzt nicht so die hochspekulativen, maximal fremdfinanzierten Unternehmen sind, sondern sich wirklich dann auch schon etabliert haben.
Ganz direkt gefragt, Philipp, was ist deine Lieblingsaktie von den fünf, die wir vorgestellt haben?
Meine Lieblingsaktie? Hast du eine? Oh, ich bin da relativ emotionslos. Also ich würde sagen, von den fünf, also wenn wir jetzt die Frage weiterspinnen zu den sieben Tech-Aktien, da bin ich dann doch eher bei Microsoft, um ehrlich zu sein. Die wir es rausgelassen haben, weil wir die so oft schon besprochen haben und ich jetzt schon wieder damit anfange. Aber du hast da echt eine Qualitätsaktie, die noch Wachstum ein bisschen verspricht, aber gleichzeitig halt auch sich so einen Kundenstamm aufgebaut hat, im Cloud-Geschäft aktiv ist, solide finanziert ist, wo ich dann sagen würde, hey, da ist vielleicht auf jeden Fall ein guter Baustein in meinem Depot. Damit wirst du vielleicht keinen Verzehnfacher mehr oder so haben, das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Aber auf jeden Fall hast du ein Unternehmen, das gut wirtschaftet und halt ja für die Fragen der Zukunft gewappnet ist. Felix, wie ist es bei dir? Du bist Tesla-Fanboy, nehme ich an?
Nein, ich bin, wie soll ich das sagen, indifferent gegenüber Tech-Konzernen, muss ich sagen. Ich habe die ja quasi in meinem ETF drin, ich tue da jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich rein investieren.
Sag ich jetzt ja auch nicht, aber von denen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, oder wenn du noch Nvidia und Microsoft dazu nimmst, wo würdest du sagen, bist du vom Geschäftsmodell her am überzeugtesten?
Also das Geschäftsmodell ist natürlich von Apple, finde ich das genialste, wobei es mich persönlich eben auch aufregt, dass man quasi die Leute so einsperrt. Also es ist natürlich
Fluch und Segen zugleich.
Genau, also das ist eine super Idee, aber dass man quasi so einfach geht, regt mich fast schon wieder auch als Verbraucher auch auf. Deswegen, ich kann es nicht sagen, ich bin Fan von einem großen Unternehmen. Also ich bin da einfach, da gibt's immer, weil es eben auch so Riesenunternehmen sind, du hast immer was zum Kritisieren, du denkst dir immer auch bei meinem Alltag, oh, jetzt nochmal so ein scheiß Update oder sowas, oder ohne das neueste Update funktioniert das Ding nicht mehr. Das ist einfach so sehr konsum. Getrieben und du siehst einfach, kannst alles Ding nach zwei Jahren wieder wegschmeißen.
Ja gut, als Aktionär sage ich natürlich, ist etwas konsumgetrieben ist nicht so schlecht, weil dann wieder Geld in die Unternehmenskasse fließt. Aber jetzt vielleicht mal so zum Abschluss hin, wir sehen halt schon, dass da so ein Shift stattgefunden hat schon und auch stattfindet. In Richtung, ja, viele Tech-Unternehmen sind halt auch in Richtung gegangen, weg von reinen Wachstumsaktien hin zu Qualitätsaktien. Das sieht man ja auch daran, dass jetzt auch durch Meta, dadurch, dass die jetzt auch eine Dividende ausschütten, immerhin 3 von 7 auch Dividendenzahler sind. Das ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen. Und dass die großen Kursfantasien wahrscheinlich vorbei sind. Und ich, wenn ich jetzt bei einem zu hohen KGV einsteige, vielleicht enttäuscht werde, Beispiel Tesla würde ich sagen, aber dass ich mich am Ende des Tages als Anleger auch vielleicht nicht so ganz bekloppt machen sollte. Ich habe diese Unternehmen sowieso in meinem MSCI World drin, das heißt, ich investiere jeden Monat da rein. Was aber auch natürlich bedeutet, wenn es da mal wirklich bergab geht, wenn sich abzeichnet, dass die Gewinnaussichten nicht mehr zu halten sind, dass ich das auch relativ schnell dann halt spüre.
Ganz genau, also man sollte das schon im Blick haben, weil eben, also haben wir ja glaube ich letztes Jahr auch schon angesprochen, so wie die eben den Index nach oben ziehen, so können sie ihn auch nach unten ziehen und das kann dann auch schon mal schmerzhaft werden. Deshalb kommt man ihn eigentlich nicht vorbei und ich gehe das noch als gute Möglichkeit, noch unseren Risikohinweis hier einzuflechten. Heute ganz zum Schluss der Folge, also wir machen hier keine Anlageberatung, können und dürfen das nicht tun, also wenn ihr bitte aufgrund unseres Podcasts euch investieren wollt, tut euch noch zusätzlich selbst informieren. Wir können dafür keine Haftung übernehmen.
Ja, und vielleicht auch zum Ende der Folge hin schon mal für Leute, die sich gerne schon mal frühzeitig mit der Reiseplanung beschäftigen. Wir sind am 26. April auf der Finanzmesse Invest. Da werden Felix und ich live einen Podcast aufnehmen und über Neobroker sprechen. Das Thema haben wir ja jetzt schon festgezurrt. Und ja, wir werden in dem Podcast hier noch das ein oder andere Mal halt über unsere kleine Stippvisite sprechen und dann nächste Woche auch mal noch einen Code nachreichen, mit dem ihr etwas vergünstigt an Invest-Tickets kommt. Also merken, 26. April Invest in Stuttgart.
Muss Philipp mal wieder in den Süden kommen, tut dem glaube ich ganz gut.
Oh ja, ist fast wie Urlaub für mich.
So, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis nächste Woche.
Schüsseldorf aus Düsseldorf.
Thank you.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.